mit Christoph Kehlbach. Kriegsverbrechen in der Ukraine, das ist das Thema der heutigen Sendung. Wir wollen einen Blick werfen mit einem Experten auf die internationale Verfolgung solcher Straftaten, wie wir sie tagtäglich aktuell aus den Nachrichten erfahren, wenn wir auf die Ukraine schauen. Beispielsweise zu nennen wäre das Massaker an der Zivilbevölkerung in der Stadt Bucha nordwestlich von Kiew. Und darüber wollen wir sprechen mit Klaus Hoffmann. Er ist aktuell Oberstaatsanwalt in Freiburg und war von 2005 bis 2010 als Staatsanwalt beim UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien eingesetzt. Also ein Experte für Strafverfolgung im internationalen Kontext, ein Mann aus der Praxis. Ja, Herr Hoffmann, in diesen Tagen ist Den Haag sehr stark wieder in den Fokus gerückt. Es gibt ja zwei Gerichte dort, den Internationalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof. Der letztere ist es, den man gewissermaßen dann im Auge haben muss, wenn man über Kriegsverbrechen, über Völkermord redet.
So ist es. Der Internationale Gerichtshof, den es ja schon viel länger gibt, ist ja für das reine Völkerrecht, also Streitigkeiten zwischen Staaten, zuständig. Und der Strafgerichtshof ist eben von zahlreichen Vertragsstaaten gegründet worden durch das Rom-Statut. Und der hat eben diese Zuständigkeit für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Völkermord.
Und die Frage ist natürlich, die jetzt auch in diesem Zusammenhang aufkam, inwiefern ist der denn auch zuständig für die Ukraine? Denn es ist ja jetzt nicht ein Gericht der Vereinten Nationen, wo man automatisch irgendwie als Nation Mitglied ist, sondern man muss diesem römischen Statut, das Sie angesprochen haben, beigetreten sein. Das war für Russland und für die Ukraine zunächst mal bei Inkrafttreten des römischen Statuts noch nicht der Fall. Warum ist möglicherweise doch die Zuständigkeit gegeben? Wieso könnte möglicherweise doch da zum Beispiel der Chefermittler des Internationalen Strafgerichtshofs tätig werden oder tätig sein, ist er ja auch schon.
Genau, es ist richtig, weder Russland noch die Ukraine sind aktuell Vertragsstaaten. Für Russland, denke ich, ist das auch nicht absehbar, dass das je passieren wird. Aber die Ukraine hat schon vor einiger Zeit sich mit einer sogenannten Unterwerfungserklärung zum ICC bekannt und sozusagen die Zuständigkeit damit eröffnet. Und hinzu kommt, dass erst kürzlich vor einigen Wochen 41 Vertragsstaaten aus dem Rom-Statut, also Mitgliedsländer des Strafgerichtshofes, den Chefankläger ausdrücklich beauftragt haben, Ermittlungen aufzunehmen. Und daher ist eben die Zuständigkeit jetzt doch des Strafgerichtshofs für Verbrechen in der Ukraine eröffnet.
Und die Straftaten, um die es geht, die sind ja auch klar benannt in diesem römischen Statut. Es gibt auch den Begriff Kriegsverbrechen. Wie ist das denn rechtlich definiert im römischen Statut?
Also genau, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das sind im Prinzip die schwersten Verstöße gegen die internationale Rechtsordnung, insbesondere eben gegen das, was die Staaten weltweit niedergelegt haben in den Genfer Konventionen von 1949. Völkermord ist weltweit in der Regel angesehen als das schwerwiegendste Verbrechen, das man so kennt. Da ist das Besondere eben die Zielrichtung der Verbrechen, nämlich dass man eine Gruppe oder zumindest ein Großteil einer Gruppe, die sich ethnisch, rassisch oder auch politisch zusammensetzt, vernichten will. Also da spielt diese Absicht, eine Gruppe wenigstens in Teilen zu vernichten, die entscheidende Rolle.
Und es gibt dann eben auch noch die Kriegsverbrechen, die werden definiert in Artikel 8 des römischen Statutes. Das wiederum verweist auch auf die Genfer Abkommen von 1949, nennt dann aber sehr ausführlich, was unter den Begriff Kriegsverbrechen ist. Das ist ein sehr umfassender, langer Artikel mit vielen Unterpunkten. Kann man es irgendwie vereinfacht sagen, Angriffe zum Beispiel gegen die Zivilbevölkerung, vorsätzliche Tötung von Zivilisten und das Angreifen von nicht militärischen, sondern von zivilen Zielen, sind das so die wesentlichen Punkte, die ein Kriegsverbrechen im Sinne des römischen Statuts ausmachen?
Das ist eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung. Also es geht tatsächlich einfach darum, dass man nicht sozusagen die Kriegshandlungen an sich zunächst mal oder das Führen des Krieges sich anschaut, sondern was sozusagen bei der Führung des Krieges passiert. Und da geht es natürlich primär um den Schutz der Zivilbevölkerung oder ziviler kultureller Einrichtungen. Praktisch, ja, das militärische Ziele sind die eine Sache, aber alles, was über das militärisch Notwendige hinausgeht, soll eben geschützt werden. Und dazu gehört natürlich auch der Schutz der von Kriegsgefangenen. Auch dort sind natürlich zahlreiche Verbrechen denkbar, in der Behandlung von Kriegsgefangenen zum Beispiel.
Vielleicht noch mal kurz zur Klarstellung. Es geht beim Internationalen Strafgerichtshof ganz konkret darum, konkrete Personen anzuklagen für Kriegsverbrechen, für die Dinge, die wir gerade besprochen haben. Während also beim Internationalen Gerichtshof Staaten untereinander ihre Streitigkeiten miteinander austragen, geht es hier ums klassische Strafrecht, um persönliche Schuld von Einzelnen, zum Beispiel von militärischen Machthabern.
Das ist richtig. Also es geht tatsächlich um die individuelle Schuld. Das fängt natürlich theoretisch beim Präsidenten Putin an, bei den Generälen. Es können aber auch sozusagen die Vorgesetzten einer kleineren Einheit sein, die in einem Dorf Kriegsverbrechen begehen. Es kann später mal in einer Region ein örtlich eingesetzter Polizeibeamter sein, der eine Truppe befehligt oder ein Gefängnis beaufsichtigt, wo dann Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung oder Kriegsgefangene stattfinden. Aber tatsächlich Ziel der Ermittlung muss am Ende sein, konkret Personen zu benennen, die für einzelne Tathandlungen verantwortlich sind.
Und Sie haben eben Wladimir Putin genannt. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn jetzt mit Blick auf Ihre Erfahrung aus der Praxis, dass man wirklich so diese großen Fische, sage ich jetzt mal, tatsächlich irgendwie in Den Haag anklagen kann? Was müsste dafür passieren? Welche Voraussetzungen müssten dafür denn erfüllt sein?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, nach der aktuellen Lage kann man nicht davon ausgehen, dass zeitnah Putin selber irgendwo persönlich angeklagt werden kann oder zumindest vor einem Gericht dann erscheinen wird. Voraussetzung ist sicherlich, dass es dazu einen umfassenden politischen Umbruch in dem Land gäbe. Man muss aber natürlich auch sagen, die Erfahrung des Jugoslawienkrieges beispielsweise zeigt schon, dass man am Anfang auch gedacht hat, dass man vielleicht kleinere Fische sozusagen fängt und vor Gericht bringt und nicht an die obere Ebene rankommt. Die Erfahrung dort hat dann ja natürlich mit zeitlichem Verzug dann doch gezeigt, dass eben ein ehemaliger Ministerpräsident Milosevic vor Gericht gestellt werden konnte oder auch hochrangige Generäle oder andere Minister tatsächlich früher oder später dann doch zur Rechenschaft gezogen werden konnten.
Wie geht man denn aber jetzt praktisch vor? Also es gibt ein römisches Statut, das eben klar benennt, was ein Kriegsverbrechen ist. Wir haben eine Handlung hier, die sehr stark dafür spricht, dass es genau das ist, was da passiert ist. Wie kann das jetzt irgendwie vorangehen? Es ist ja immer noch ein Kriegsgebiet, die Ukraine, nach diesem Angriff Russlands. Wie lange wird es denn dauern, bis man da irgendwie überhaupt aufklären kann? Oder ist es überhaupt wahrscheinlich, dass das irgendwie bis zum Ende dann irgendwie durchermittelt werden kann?
Ja, das sind natürlich schwierige praktische Fragen. Also auch die Zeit im Bosnien-Kroatien-Krieg hat natürlich gezeigt, dass wir teilweise sehr, sehr lange warten mussten, um die entsprechenden Beweise sichern zu können. Auch das braucht manchmal einen politischen Umbruch, dass man zum Beispiel früher dann in Belgrad in Serbien bestimmte Archive sozusagen geöffnet bekommt und auch dann Unterlagen sichern kann, die zum Beispiel dann vielleicht später belegen können, wie jetzt in der Ukraine, wer war dann mit welcher Einheit an welchem Ort eingesetzt, wer hatte die militärische Verantwortung für bestimmte Operationen, denken wir jetzt an Mariupol. Dort wird es natürlich Unterlagen geben, die belegen, wer führt das Kommando der russischen Streitkräfte, wer befehligt den dauerhaften Beschuss auch ziviler Gebiete von Krankenhäusern, von Schulen, von Hilfskonvois. Wenn man da mal irgendwann natürlich Zugang bekommt, wird es einfacher, konkrete Personen anzuklagen. Die Hoffnung besteht natürlich auch immer, hat sich auch im Jugoslawienkrieg gezeigt, dass es natürlich früher oder später auch Deserteure gibt oder sogenannte Insiderzeugen, die dann irgendwann vielleicht Russland oder die Armee verlassen, teilweise auch zum Eigenschutz vielleicht sogar Beweise mitnehmen, die dann Aussagen treffen können und sagen, für den Beschuss, für die Belagerung von Mariupol war zuständig General so und so. Dann verbunden mit allen anderen Beweisen, die man jetzt anfängt zu sammeln, kann das natürlich dann dazu führen, dass man dort konkret Personen auch hinterher anklagen kann.
Genau, aber Voraussetzung natürlich, dass sich die Lage entspannt etwas im Kriegsgebiet, das ja aus vielen Gründen wünschenswert ist, aber eben natürlich auch dann der Strafermittlung dann irgendwie dient. Sie waren selbst im Zusammenhang mit dem Kriegsverbrechen im Jugoslawienkrieg beschäftigt. Wie persönlich werten Sie denn diesen aktuellen Krieg in der Ukraine? Kann man das vergleichen? Gibt es da irgendwie massive Unterschiede? Sagen Sie, das ist etwas völlig anderes oder hat sich bei Ihnen aus der Praxis so ein bisschen irgendwie das auch eingeprägt, dass man sagt, man hat irgendwie an Grausamkeiten dann schon so viel gesehen, dass man dann doch irgendwie nicht mehr neu geschockt ist?
Nein, so abgestumpft, glaube ich, kann man gar nicht sein, dass man nicht von dem, was wir aktuell sehen, doch wieder neu schockiert ist. Ich glaube, man wird sagen müssen am Ende des Tages, dass natürlich einfach auch die russische Armee in einem ganz anderen Ausmaß ausgerüstet und ausgestattet ist und auch von der Manpower sozusagen in ganz anderem Umfang Verbrechen begehen kann, als das seinerzeit, sage ich mal, die jugoslawische oder später die serbische Armee machen konnte. Aber die Muster an sich wiederholen sich natürlich. Also was wir damals gesehen haben, war das Bestreben nach einem Großserbien. Und auch hier, denke ich, sieht man ja jetzt rückblickend noch deutlicher, dass es starkes Bestreben gibt, sozusagen das Russische Reich neu zu gründen oder ein Großrussland sozusagen wieder herzustellen. Das ist das eine, was mir sicherlich auffällt. Das andere ist die enorme Bedeutung der Propaganda. Das hat damals schon eine sehr große Rolle gespielt. Und ich denke, auch jetzt ist der Krieg sozusagen von Russland aus kaum nachvollziehbar und vielleicht auch nicht umsetzbar ohne massive Propaganda im eigenen Land, auch im Hinblick auf die eigenen Soldaten. Ich glaube, man muss einfach sehen, das zeigt auch die Erfahrung in Bosnien damals, dass viele dieser Truppen, glaube ich, nicht zu diesen Grausamkeiten in der Lage wären, als einzelne Soldaten, wenn sie nicht vorher mit Propaganda überschüttet worden sind, die ihnen sozusagen einflößen, dass der Feind gefährlich ist, sozusagen zu vernichten ist und dass es da sozusagen keine Rücksicht geben darf. Anders kann man sich kaum erklären, dass sozusagen Menschen solche Verbrechen an Zivilisten begehen.
Mhm. Auch ein Krieg der Information und auch ein Krieg der Indoktrination möglicherweise dann der eigenen Truppen tatsächlich, um das dann irgendwie hinzubekommen, ja, zu rechtfertigen, ja, und auch eben für die Menschen, die es ausführen, irgendwie eine Rechtfertigung zu bekommen. Also ein ganz wichtiger Punkt. In dem Zusammenhang, wie würden Sie das bewerten? Es gab so eine Debatte, die auch gerade in den letzten Tagen sich so entwickelt hat, zur sprachlichen Einordnung dieser Vorgänge in Bucha. Muss man von mutmaßlichen Kriegsverbrechen reden oder ist evident, dass es klar ein Kriegsverbrechen ist und man muss nur sagen, mutmaßlich waren es die russischen Truppen? Ist die Beweislage inzwischen so dicht, dass man ohnehin sich gar nicht so sehr vielleicht aus dem Fenster lehnt, wenn man sagt, hier haben russische Soldaten Kriegsverbrechen begangen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Wie bewerten Sie das? Also es ist ja tatsächlich auch diese Frage, die Sie eben mit angesprochen haben. Wie wird irgendwie diese Information weitergetragen, was da geschehen ist?
Ja, ich glaube, das, was wir derzeit sehen, da kann man sehr offen davon sprechen, dass jedenfalls alles dafür spricht, dass wir hier offensichtlich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben. Wenn man die zivilen Opfer sozusagen auf den Straßen oder auch gefesselt sieht, die erschossen worden sind oder verstümmelt worden sind, verbrannt worden sind, dann ist das ganz offensichtlich ja kein Geschehen an einer Frontlinie zwischen bewaffneten Truppen, sondern es sind ganz klar zivile Opfer und das auch nicht einzelne, sondern offensichtlich Hunderte in einem Ort. Ich glaube, da braucht man nicht mehr drum herum reden, was es eigentlich ist.
Es gab kürzlich eine Meldung, Sie sind ja inzwischen auch wieder auf nationaler Ebene strafrechtlich unterwegs als Staatsanwalt in Freiburg. Der Generalbundesanwalt hat eine Anzeige auf dem Tisch von Gerhard Baum und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, immerhin zwei ehemalige MinisterInnen. Wie bewerten Sie das? Kann möglicherweise irgendwie eine Anzeige hier in Deutschland diesen Konflikt irgendwie noch weiterführen? Es gibt ja das Weltrechtsprinzip, das Völkerstrafgesetzbuch gilt auch in Deutschland. Glauben Sie, dass Ermittlungen des Generalbundesanwalts, die ja auch in diese Richtung schon als zumindest als Strukturverfahren laufen, irgendwie da neue Erkenntnisse bringen oder möglicherweise auch fruchtbar irgendwie dann mal in eine Anklage münden? Oder ist das eher ein symbolischer Akt, dass man sagt, wir wollen zumindest mal hier das Recht und die Herrschaft des Rechts stärken?
Ja, ich glaube, für den Moment ist es sicherlich ein symbolischer Akt. Andererseits muss man sagen, dass er natürlich unabhängig von diesen konkreten Anzeigen, die jetzt öffentlich gemacht worden sind, durch den Generalbundesanwalt ja bereits diese Struktur oder Vorermittlungen eingeleitet worden sind, was sicherlich auch richtig ist. Es gibt natürlich jetzt in diesem Moment schon hunderttausende Flüchtlinge und diese bringen natürlich auch sozusagen eigene Geschichten, eigene Aussagen, möglicherweise eigene Beweise mit, seien es Dokumente, seien es Aufnahmen auf den Handys. All das gilt es natürlich jetzt auch zu sichern und dann zu analysieren. Und wir haben natürlich auch in der Vergangenheit erlebt, dass aus den anderen großen Konflikten Verfahren wegen Verstößen gegen das Völkerrecht, gegen das Völkerstrafgesetzbuch auch in Deutschland geführt worden sind und geführt werden. Von daher ist jetzt nicht zu erwarten, dass sich Präsident Putin irgendwann nach Deutschland begibt und dann hier festgenommen wird und vor Gericht gestellt wird. Aber denkbar ist natürlich schon, dass andere russische Täter, und sei es erst in 10, 15 Jahren, möglicherweise irgendwann sich absetzen, Zuflucht suchen oder sich in Deutschland verstecken oder ein neues Leben aufbauen wollen und dann irgendwann ermittelt werden. Und dann werden diese Beweise, die vielleicht jetzt schon gesammelt werden, doch noch relevant und es kann zu Prozessen auch in Deutschland kommen.
Mhm. Genau, also das tatsächlich dann keine rechtliche Frage, sondern eher tatsächlich die Frage, inwieweit dann die Gegebenheiten tatsächlich dann bestehen, dass man solche Menschen anklagen kann. Und das war dann für heute der Radioreport Recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Christoph Kebach.